Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Stell dir vor, zwei kleine Kinder, ein Umzug quer durch Deutschland, Pandemie und obendrauf die Entscheidung, jetzt mache ich mich selbstständig. Genau das hat mein heutiger Gast gemacht. Frauke Beckert sagt selbst, sie sei eigentlich kein Abenteuertyp. Und trotzdem hat sie in den letzten Jahren mehr gewagt als viele andere in einem ganzen Leben. Frauke hat Linguistik studiert, war im Bereich Maschinenübersetzung tätig, hat Abteilungen geleitet und als Head of Technology gearbeitet. Dann kam der große Schritt, Elternzeit, der Wunsch nach einem anderen Leben und der Start in die Selbstständigkeit. Heute berät sie mit ihrem Unternehmen den Strukturpiloten Firmen bei Digitalisierung und Prozessoptimierung. Und gleichzeitig lebt sie das, worüber wir hier im Podcast sprechen. Wie schafft man es mit zwei kleinen Kindern und ohne familiäres Netz in der Nähe, selbstständig zu arbeiten, ohne im Chaos zu versinken? Herzlich willkommen zu dieser 79. Episode von Mama macht Business.
Herzlich willkommen, liebe Frauke. Schön, dich hier zu haben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ja, absolut. Ich bin ja immer sehr auf der Suche, wie so ein Trüffelschwein, und versuche immer spannende Gäste zu entdecken. Und wenn mir wieder jemand über den Weg läuft, frage ich ganz frech heraus, sag mal, willst du nicht zu mir in Podcast kommen? Und genauso habe ich das bei dir auch gemacht und du hast ja gesagt.
Ja, also wenn mich jetzt jemand darum bittet, darüber zu sprechen, wie man mit Kindern ein Unternehmen gegründet hat, also da muss man mich nicht zweimal fragen, das mache ich sehr gerne.
Ja, genau, darüber reden wir heute. Es gibt einiges zu erzählen. Du hast eine spannende Berufsstory schon hinter dir. Du bist jetzt selbstständig und du hast aber auch zwei Kinder. Also insofern, das ist schon ambitioniert, wie wir das alle kennen, die meisten, die wahrscheinlich hier zuhören. Starten wir mal so ein bisschen bei deinem Weg von Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Du bist ja über die Linguistik, Maschinen-Translation, Head of Technology, also ist ja wirklich ein bunter Weg gewesen. Und dann in die Selbstständigkeit mit den Strukturpiloten. Was hat dich denn konkret zu diesem Schritt bewegt?
Also es war wirklich ganz einfach, also klassisch. Ich habe in meiner Angestellten-Position gemerkt, dass mir bestimmte Fähigkeiten fehlen. Ich war relativ jung in der Position, dass ich mehrere Abteilungen geleitet habe, sozusagen, also strategisch geführt habe. Und ich habe festgestellt, dass ich manchmal einfach in Gesprächen zum Beispiel nicht das genau ausdrücken konnte, was ich eigentlich wollte. Menschen haben nicht das gemacht, was ich eigentlich dachte, dass sie machen, und Menschen haben nicht so reagiert, wie ich dachte, dass sie reagieren. Und das hat mich dann so ein bisschen dahin gebracht, dass ich dachte, hey, das muss man doch irgendwie unterstützen können. Gleichzeitig habe ich dort bemerkt, dieses Unternehmen war durch einen Merger gegangen, also verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Softwares, verschiedenen Tools, verschiedenen Abläufen, und das hat zu irren Problemen geführt, intern einfach zu sehr viel Frust, weil niemand genau wusste, was ist jetzt eigentlich das, was gemacht werden soll. Dann hatten die teilweise zwei Abläufe für das Gleiche, und das hat in mir so den Gedanken ausgelöst, das geht doch besser, da muss man doch irgendwie bei helfen können, dass die Mitarbeitenden, die da sich tagtäglich irgendwie einen abarbeiten, damit die Firma irgendwie gut dasteht, damit die Kunden zufrieden sind, ja, dass die irgendwie eine Hilfe bekommen, diese ganzen Prozesse für sich auch zu ordnen und vielleicht auch die zu verschlanken. Und das ist genau das, was wir mit den Strukturpiloten halt machen, nämlich Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse anzugucken und die auch nachhaltig zu verändern. Weil das ist halt so das, wo es manchmal scheitert. Und das habe ich auch selber schon bemerkt und erlebt.
Und wir bei den Strukturpiloten, das bist du ja zusammen mit deinem Mann.
Genau.
Das müssen wir ja auch gleich mal sagen, ne? Das ist ja schon ein entscheidendes Detail.
Ja, genau. Also wir haben das zusammen gegründet. Das Unternehmen ist jetzt noch sehr, sehr jung. Wir haben im Mai diesen Jahres gegründet, eben mit dem Gedanken, ja, dieses Unternehmen irgendwie auch größer aufzubauen. Also zurzeit bin ich tatsächlich diejenige, die im Unternehmen schon arbeitet, mein Mann noch nicht. Das ist aber vielleicht für die Zukunft eine Möglichkeit, dass er hier auch wirklich voll einsteigt. Genau, also von daher haben wir das gegründet, weil wir wirklich dieses Wissen, das wir beide haben. Mein Mann ist aus der IT und hat einfach infrastrukturell noch mehr Kompetenz als ich, für Unternehmen zugänglich machen wollen.
Aber selbst bist du ja schon länger selbstständig. Das haben wir auch im Intro jetzt schon gehört. Das heißt, du warst ja erst sozusagen solo unterwegs, bist 2021, hast du, glaube ich, gesagt, in die Selbstständigkeit gegangen. Nun wissen wir ja alle, nicht? 2020, Pandemiejahr, dann hast du ein Kind bekommen, dein erstes Kind und dann Selbstständigkeit. Das heißt, es kam ja wahrscheinlich auch noch mehr zusammen. Also du hattest wahrscheinlich diese Themenidee im Kopf, rein aus deinen Erfahrungen in deinem Job. Dann kam diese Pandemie-Sache und dann noch Mutter sein. Also wie haben denn die drei Faktoren so zusammengewirkt, um dann diesen Schritt in die... Und ihr seid auch noch umgezogen.
Genau.
Also gut, vier Sachen. Aber ja. Wie war da die Verzahnung, dass du quasi dann... also wie hoch waren die Anteile jeweils, die dafür auch geführt haben, dass du den Schritt dann in die Selbstständigkeit gegangen bist?
Also ich glaube, die Selbstständigkeit, das war schon so ein Gedanke, den ich schon länger mit mir rumgetragen hatte. Das kam jetzt nicht erst irgendwie von einem auf den anderen Monat. Wir sind tatsächlich extrem spontan gewesen mit dem Haus, was wir gekauft haben. Und haben das, also wir haben im Mai 2021 das Haus angeguckt und sind im Oktober schon eingezogen. Und das halt am anderen Ende von Deutschland. Wir sind von Berlin in den Westen gezogen, also nach Niedersachsen. Das war schon irgendwie aufregend, aufwühlend auch irgendwie, weil im Nachhinein dachte ich so, oh krass, ne? Also ich habe innerhalb von 4 Monaten einfach erstmal alles liegen gelassen, was ich so hatte und bin irgendwo anders hingezogen. Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen dieses Pandemie-Ding. Es war einfach 2021, man hing sehr viel zu Hause rum, vor allem halt mit einem kleinen Kind. Also ich habe im Sommer 20 meinen ersten Sohn bekommen und das war halt so der Zeitpunkt, wo auch ja alles irgendwie stillgelegt war. Es gab keine Rückbildungskurse, es gab keine Kurse für Babys, also das war alles ausgesetzt. Und ich hatte ein erstes Babyjahr, das sehr, ja, wo ich sehr viel Zeit hatte, um nachzudenken. Weil ich sehr viel spazieren gegangen bin, weil das konnte man ja bekanntlich. Aber es gab halt sehr wenig Ablenkung. Und dadurch, dass die Pandemie war, war mein Mann halt auch im Homeoffice, was total schön war, weil es für uns gezeigt hat, dass es möglich ist, komplett aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und das war auch ein Punkt, weil natürlich mit dem Umzug mein Mann erstmal seinen Job weitergemacht hat, aber halt im Homeoffice. Und ja, das muss ich auch sagen, ist nach wie vor einer der größten Vorteile, den wir haben, weil wir halt einfach sagen können, okay, er ist im Homeoffice, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist er da. Also er arbeitet, aber er ist halt da. Ich glaube, das hat es uns etwas einfacher gemacht, diesen Start zu machen.
Aber gleichzeitig stelle ich mir das natürlich auch, wie du ja sagst, super aufwühlend vor. Also so viele Veränderungen gleichzeitig. Es gibt ja so ein paar Themen einfach im Leben, die, da ist es immer gut, wenn so eins konstant bleibt und nur zwei Sachen sich ändern, so nach dem Motto. Aber bei euch hat sich ja im Prinzip alles geändert. Ihr seid mehr in der Familie geworden. Ich meine, dann kam ja noch das zweite Kind direkt im Anschluss, kurz nachdem ihr wieder euch da quasi zurechtgerüttelt hattet. Und es ist ja in den wenigen Jahren so viel Veränderung bei euch passiert. Wie kommt man denn da mit dem Kopf überhaupt mit?
Ich glaube gar nicht. Also ich glaube, die einfache Antwort ist gar nicht. Also das zweite, das war schon auch ein Wunschkind. Also ich bin mit meinem Bruder selber 2 Jahre auseinander ungefähr. Ich fand das irgendwie immer schön und hatte so auch diesen Wunsch, dass meine Kinder auch nah beieinander sind, damit die auch irgendwie noch was mit sich anfangen können. Und hat auch gut funktioniert. Also der Ältere sagt jetzt immer, sein Bruder ist sein bester Freund. Also von daher, das hat schon mal gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir das alles bis ins kleinste Detail durchdacht hätten, dann hätten wahrscheinlich die Gegenargumente da überwogen, weil wir natürlich auch einiges an Risiko eingegangen sind. Also Risiko überhaupt, also wo kommen wir hier hin? Wir sind auch nicht in ein Dorf gezogen, wo wir schon jemanden kannten. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir sind nicht irgendwie zurück zur Familie gezogen, sondern wir sind wirklich an einen Ort gezogen, wo wir zwar befreundete Menschen hatten, aber jetzt auch nicht irgendwie, wo wir aufgewachsen sind und wo wir uns auskannten. Also wir haben wirklich einfach einen Neuanfang gemacht. Und das hat immer viel Risiko dabei, irgendwie das zu machen. Ja, und manchmal haben wir, glaube ich, nicht so lange drüber nachgedacht, sondern uns wirklich vom Bauchgefühl leiten lassen. Und ja, irgendwie war das aber auch gut. Also das macht es auch spannend.
Aber wieso? Wie seid ihr so Menschen, die gerne Abenteuer haben?
Nee, gar nicht.
Vor allen Dingen zwei Menschen, die dann auch noch vereint sagen, ja komm, wir stürzen uns da voll rein.
Nee, also das ist ja so witzig, ne? Ich reise nicht mal gerne. Ich mag das nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich ein total strukturierter Mensch. Also ich meine, mein Unternehmen heißt Strukturpiloten. Das heißt nicht Chaos aus dem Bauch heraus Piloten, sondern das hat ja schon einen Grund. Und dass es mir auch liegt, Dinge zu strukturieren, Dinge zu organisieren, den Überblick zu behalten. Ich kann es mir vielleicht so erklären, dass dadurch, dass ich eben ganz gut bin darin, den Überblick zu behalten und irgendwie das große Chaos zu strukturieren, dass mir das selber auch dann, dass es für mich eine Herausforderung ist, einfach mal so super spontan Entscheidungen zu treffen und dann einfach das zu nehmen, was kommt und das Beste draus zu machen, was geht. Das ist vielleicht so ein Anspruch, den ich habe. Weil nein, wir sind absolut eigentlich überhaupt gar nicht spontan und alle Urlaube sind immer richtig gut durchgeplant. Ich vergesse trotzdem immer was, also gerne Socken oder Unterwäsche oder sowas, was man halt so dabei hat.
Aber sonst. Wie kam das dann mit diesem Haus? Also wieso habt ihr euch dann entschieden, da von jetzt auch gleich, du hast gesagt, Mai gekauft, Oktober eingezogen. Ich meine, manche bauen erst mal 3 Jahre ein Haus, bevor sie dann endlich mal ankommen, so nach dem Motto. Also das ist ja schon krass.
Wie gesagt, dieser Gedanke, ein Haus zu haben und einen Garten, also mein Mann ist eigentlich derjenige, der den großen Garten haben wollte. Mir hätte ein kleinerer Garten gereicht, aber auch ich genieße das ein bisschen. Wir haben hier ein sehr großes Grundstück und können uns irgendwie total austoben. Und diesen Gedanken hatten wir schon ganz lange. Also eigentlich seit wir uns getroffen haben sozusagen, war klar, wir wollen nicht in Berlin in einer Wohnung bleiben, sondern wir wollen irgendwie ein Haus haben. Und naja, wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass so mit unseren Vorstellungen von einem Budget das Berliner Umland für uns nicht in Frage kommt. Vor allem ist ja dann immer wir halt so weit rausgezogen, dass man dann auch wieder irgendwie dörflich wohnt. Und da haben wir dann gesagt, okay, warum in Berlin bleiben, wo wir ja auch nur zugezogen waren und warum nicht irgendwo anders hingehen? Und ja, dann, dass wir hier gelandet sind, ist eigentlich aufgrund eines Witzes, den wir mal gemacht haben, weil die Eltern von der Freundin, die ich hier habe, die haben ihr Haus verkauft und wir haben so scherzhaft gesagt, naja, dann können wir das Haus kaufen. Und irgendwie ist es hängen geblieben. Wir haben uns das Haus auch angeguckt, wir haben es dann nicht genommen. Aber es ist hängen geblieben, dass wir hier wohnen könnten. Und irgendwie haben wir dann diesen Gedanken weitergesponnen und der hat uns gereizt. Und diese Sehnsucht nach Platz und Weite, der war schon echt extrem da. Ich glaube, das war halt auch wirklich, weil Berlin 3-Zimmer-Wohnung auch wirklich keine besonders tolle, also wir hatten ganz große Probleme mit dem Vermieter, wie irgendwie jeder Zweite in Berlin auch. Und wir hatten da zwar einen Garten, aber das war so ein Garten, wo halt jeder reingucken konnte und man war da einfach nicht in Ruhe. Also ich glaube, das war so ein bisschen diese Sehnsucht danach, im Garten zu sitzen und einfach mit niemandem reden zu müssen.
Und gleichzeitig ist das auch wieder genial, wie du sagst, so erzählt die Freundin, dass die Eltern das Haus verkaufen. Das sind so Storys, die schreibt das Leben. Also das könnt ihr sonst auch keiner erzählen. Aber es ist ja besonders spannend, weil wir hier im Podcast das auch öfter schon festgestellt haben, dass die regionalen Unterschiede rund um das Thema Vereinbarkeit extrem sind. Also das geht ja schon bei den Gebühren für die Kita los, das geht bei der Einstellung rund um das Thema Care-Arbeit weiter. Wie habt ihr diesen absoluten Wechsel, also ja wirklich weit weg dann auch andere Regionen, wie habt ihr das erlebt jetzt hinsichtlich eurer Lebensumstände, auch mit den Kindern? Stellt ihr da Unterschiede fest und wenn ja, welche?
Absolut. Und das war zum Beispiel ein Punkt, den hatten wir einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wir sind ja, wie gesagt, wir haben das erste Kind in Berlin gekriegt, in meinem Berliner Umfeld. Ich habe da in einem Unternehmen gearbeitet, mein Mann war da in einem Unternehmen tätig. Und es war so, dass Mütter, manchmal auch Väter rausgingen für 3 Monate, für 6 Monate, für ein Jahr, manchmal auch für länger. Und dann kamen die wieder zurück. Nicht immer in die Position, also diese Probleme, die allgemein bekannt sind, ne, dass Mütter nach der Elternzeit ihre Position nicht zurückbekommen, dass es nicht funktioniert und so weiter. Das gab es da auch alles. Aber die sind irgendwie wieder zurückgekommen oder haben nach einem Jahr halt einen neuen Job angefangen. Ganz normal. Und für mich war das auch vollkommen klar, dass wir das auch irgendwie so regeln. Also ohne jetzt irgendwie, dass wir die Elternzeit von vornherein geplant hatten, wer da was macht. Aber es war schon klar, dass irgendjemand nach einem Jahr wieder anfangen wird zu arbeiten. Und dann kamen wir hier hin mit einem Kind, das seit, also im August 21 ist unser Sohn 1 geworden und dann auch pünktlich dort zu einer Tagesmutter gekommen. Und im Oktober sind wir dann umgezogen Und dann habe ich hier erstmal festgestellt, dass es total ungewöhnlich ist, ein Jahr altes Kind in eine Betreuung zu geben. Mhm. Das war schon mal der erste Schock. Ja. Ich habe zum Glück eine unfassbar tolle Tagespflegestelle gefunden, die wir vorher dann auch schon einmal besucht hatten, wo wir ab Dezember dann Platz bekommen haben, zufällig. Aber ich habe halt festgestellt, dass es da wirklich nicht so eine richtig gute Betreuung gibt. Also einen Krippenplatz hätte ich nicht bekommen können, weil die werden im Januar vergeben für das nächste Jahr. Dann hätte ich halt ab 2 einen Platz haben können. Es sei denn, es wäre halt zufällig jemand rausgegangen. Wir hatten uns auch gar keinen Gedanken gemacht, dass das eventuell Gebühren kostet, weil wir so in unserer Berlin-Bubble gelebt haben. Mein Mann ist halt auch im Osten groß geworden. Also der ist von Usedom. Und für den war das auch völlig normal, dass Eltern arbeiten, wenn die Kinder klein sind und dass man eine Ganztagesbetreuung hat. Weil das war nämlich dann irgendwie so der dritte Schock, dass dann erstmal gesagt wurde, ja, also Ganztag ist nicht. Also die erste Stelle, die wir hatten, war noch bis 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr. Da mussten wir aber relativ weit hinfahren. Und als wir dann gewechselt hatten, wechselte unsere Betreuungszeit auf bis 14 Uhr. Das war dann so der saure Apfel, in den ich gebissen habe. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon wieder schwanger mit dem zweiten Kind. Von daher war es irgendwie okay, weil ich ja wusste, dass das auch eine endliche Sache ist und dass ich dann das zweite Kind haben werde und so weiter und so fort. Aber das war schon echt schwierig. Also, weil bis 14 Uhr, muss ich sagen, da machst du nicht mehr so richtig viel, finde ich. Also klar, man kann einen Teilzeitjob machen, man kann das auch alles irgendwie wuppen, aber man hat nicht so richtig viel Flexibilität. Und richtig mies wurde es dann, als wir, weil die Tagesmutter, bei der wir waren, leider aufgehört hat, in die Krippenbetreuung gewechselt haben. Weil die war auch nur bis 14 Uhr, aber die war auch noch schwierig bis 14 Uhr, also es fiel öfter mal was aus, ich stand öfter mal morgens dort und dann wurde gesagt, ja, aber heute müsst ihr 12.30 Uhr abholen und dann habe ich gesagt, naja, ich arbeite halt, ich bin um 12.30 Uhr bei einem Kunden, ich kann jetzt eigentlich nicht einfach sagen, okay, ja, lieber Kunde, ich gehe jetzt mein Kind abholen und das war so total normal hier, also das hat mich wirklich überrascht und gleichzeitig bin ich mit wahnsinnig vielen Kommentaren irgendwie zusammengekommen, wo klar war, es ist ungewöhnlich, U3-Kinder überhaupt in eine Betreuung zu geben. Und wenn ich sie in eine Betreuung gebe, dann ist es halt auch irgendwie ungewöhnlich, dass das Kind wirklich bis zum Ende bleibt. Also das hatten wir bis zum Schluss. Wir hatten mit dem zweiten Kind dann bis in der Krippe tatsächlich einen Ganztagesplatz durch Zufall und konnten den bis 17 Uhr da lassen. Ab 15 Uhr war da aber niemand mehr, außer unser Kind und die Erzieherin. Und das ist halt schon krass irgendwie. Also
ja.
Wir haben ihn auch immer so, 16 Uhr habe ich den dann abgeholt, weil auch irgendwann bei mir das schlechte Gewissen einsetzte. Und ich dann dachte so, oh Gott, jetzt sitzt der da alleine mit den Erzieherinnen. Also das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Und in Berlin war es halt anders. Also da war bei der Tagesmutter auch so, ne, wer 16 Uhr war, abholen. Und dann stand man mit den anderen Eltern zusammen draußen und alle haben um 16 Uhr ihr Kind abgeholt. Ja, also das war schon extrem unterschiedlich. Wir haben ja hier noch Glück, dass wir nur 300 Euro bezahlen. Ich glaube, in NRW auf der anderen Seite vom Feld da drüben zahlen die deutlich mehr.
Und wie fühlt sich das für dich an jetzt auch? Weil die Eltern, die dort ihre Kinder ja sozusagen sowieso, die das schon gewöhnt sind, die haben ja vielleicht auch eine andere Haltung dazu, wenn du da jetzt als Zugezogene kommst und du steckst dann dein Kind da in die Kita. Also wie hast du so die freundschaftliche Basis dann da auch wahrgenommen? Gibt es da dann so Bashing untereinander und man guckt dich schon komisch an, weil du überhaupt auf die Idee kommst, dein Kind in die Kita zu bringen? Oder ich frage mich, diese Einstellung muss sich ja irgendwie auch wandeln, weil irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Also wie machen die Eltern das da?
Also ich glaube, es war wirklich, ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo es irgendwie missgünstig war oder so. Also das auf keinen Fall. Eher immer überrascht. Also es war immer diese okay. Haltung, ah, okay, der ist jetzt bis 15.30 Uhr wirklich? So lange? Okay. Und ich habe dann halt gesagt, naja, also wir sind hier hingezogen, wir haben hier keine Großeltern in der Nähe. Würde uns im Fall meines Mannes auch nichts bringen, weil die Mutter von meinem Mann, also meine Schwiegermutter, die arbeitet auch noch. Also die ist selber wochentags nicht verfügbar. Und dann, wenn man so, wenn ich mit denen gesprochen habe oder ich kann mich an mehrere Gespräche erinnern, wo dann so rauskam, ja, also bei uns funktioniert das ja auch nur, weil Oma 1 Dienstag übernimmt und Oma 2 Donnerstag.
Oder das Umfeld, klar.
Ja, genau. Also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte über Freizeit und ich habe halt, also damals, ne, mein Sohn, mein kleinerer Sohn war ein halbes Jahr alt, also es war auch so eine Zeit, wo man einfach wirklich...
Was ist Freizeit?
Ja, und ich auch gesagt habe, keine Ahnung, ich bin ja froh, wenn ich duschen kann oder Ahnung, wenn ich es schaffe, in Ruhe einzukaufen, ohne einen halben Nervenzusammenbruch zu kriegen und dann kommt in so einem Nebensatz halt raus, nee, also warum machst du denn jetzt nicht einmal in der Woche, nimm dir doch mal einen Abend frei. Und ich sage, naja, und wie? Ja, also ich fahre mit meinem Partner oder meiner Partnerin, wir fahren einmal im Monat weg zu zweit, dann geben wir die Kinder zu Oma und dann sind die da. Und dann habe ich gesagt, naja, also Glückwunsch, dass es bei euch so geht. Wir haben halt keine Oma in der Nähe, wo das geht. Jetzt, wo die Kinder älter sind, kann man da natürlich drüber nachdenken, aber also wir haben keinen Verwandten in der Nähe, der nicht mindestens 3 Stunden Auto fährt, bevor er hier ist. Und für so einen Abend kommt dann eben keiner vorbei. Also ja, da habe ich immer in so Gesprächen kam dann so raus, okay, es ist schon eine andere Lebensrealität hier, wenn Onkel, Tante, Cousin, Cousine alle irgendwie im Umkreis von 20 Kilometern wohnen. Es hat unfassbare Vorteile, was Kinderbetreuung angeht, aber es ist natürlich ein komplett anderes Lebensmodell.
Und habt ihr euch dann manchmal zu Hause gefragt, oh Gott, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Oder seid ihr da so anpassungsfähig, dass ihr schon sagt, na gut, jetzt rein ins Abenteuer, kriegen wir hin? Ach, das hatten wir ja schon mal, Abenteuer. Also, nee, wie seid ihr dann damit umgegangen, auch als Paar? Weil das führt natürlich auch ja als Paar dann zu, ja, man muss ja diese Herausforderung auch bewältigen und besprechen und da dann immer eine Lösung finden, ist ja auch zusätzlicher Stress.
Ja, auf jeden Fall. Also, zu deiner ersten Frage, ob wir mal gedacht haben, oh Gott, was haben wir getan? Ja, also regelmäßig, jeden Tag 3-mal oder so. Vor allem so am Anfang. Also ich finde, man unterschätzt das, wenn man ein Kind hat und das Kind ist dann so 1,5 und dann denkt man so, oh, er ist so süß, ach, es wäre doch schön, noch ein zweites. Weil man irgendwie relativ schnell vergisst, wahrscheinlich die Hormone lassen einen vergessen, wie unfassbar anstrengend das ist. Und dann kommt das Zweite und das Zweite ist ja nicht doppelt so viel Arbeit, sondern gefühlt 100-fach so viel. Vor allem, weil man ja noch ein Kleinkind hat, das ja auch Bedürfnisse hat und ja auch überhaupt nicht versteht, dass Mama vielleicht mal 5 Minuten einfach nur Ruhe haben möchte. Also von daher, ja, wir haben ständig so Situationen gehabt, wo ich da saß und dachte, ey, keine Ahnung, was mache ich hier eigentlich? Oder wie entspannt könnte mein Leben sein, wenn ich nicht Kinder bekommen hätte, sondern, keine Ahnung, mir einfach eine Katze angeschafft hätte. Dann würde ich jetzt hier sitzen mit meiner Katze auf dem Schoß und würde mein Buch lesen und jetzt weiß ich halt nicht mehr, wann ich das letzte Mal gelesen habe. Aber, oder beziehungsweise und, ich finde immer noch, und ich habe immer gesagt, es war die absolut richtige Entscheidung. Also vielleicht, weil ich es mag, großes Chaos zu sortieren, das hilft sicherlich dabei. Wir sind generell auch so Menschen, dass wir das eher als Herausforderung betrachten und immer so Visionen haben. Also das hilft ja auch, wenn man irgendwie so ein Ziel vor Augen hat. Und wir hatten dieses Ziel, wir wollen das Haus und wir wissen genau, wie unser Garten mal aussehen soll und also wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen und ich glaube, das so lebendig zu halten, das hilft auch dabei, in so Zeiten, wo man vielleicht einfach extrem unter Stress steht, so sich ein Stück weit auch resilient zu machen gegen den Stress.
Jetzt mal total Deep Talk, wenn wir jetzt weiterdenken, jetzt wachsen deine Söhne ja in einem Umfeld auf, wo das Rollenbild doch etwas hinkt sozusagen. Du bist aber doch eher jemand, der jetzt eher ein bisschen moderner wirkt und das ja auch gerne gelebt hätte, wenn da nicht so ein paar Steine in den Weg gekommen wären. Wie gehst du jetzt damit um in der Erziehung deiner Söhne, dass die nicht irgendwie in den, wenn sie später dann groß sind, da, was setzt du jetzt dagegen, dass da jetzt eigentlich eher wieder ein Rückschritt für euch sozusagen stattgefunden hat?
Also ich glaube, das Beste, was ich dagegen setzen kann, ist, mit mir selber da gut umzugehen und das auch irgendwie bewusst zu machen, dass es einerseits schon Arbeit ist, aber andererseits sich auch lohnt, wenn man zum Beispiel berufstätig ist oder wenn man auch was, also ich will es jetzt nicht was Eigenes nennen, aber was Eigenes macht. Also ich habe immer so den Eindruck, dass das Rollenbild sich auch deshalb so zementiert, weil eben viele, vor allem Mütter, wenn die Kinder klein sind, so zu den Kindern nur Mutter sind. Also ja, ich bin auch Mutter zu meinen Kindern. Also ich bin für die Ansprechpartner, wenn die da sind, dann versuche ich auch tunlichst nicht zu arbeiten zum Beispiel. Also ich trenne das sehr stark. Aber die wissen auch, manchmal gehe ich halt arbeiten. Und die wissen auch, ich bin, keine Ahnung, manchmal morgens nicht da, weil ich schon arbeite. Oder ich bin abends nicht da, weil ich nochmal zum Kunden fahre oder zu Netzwerkveranstaltungen. Und ich glaube, damit habe ich schon die Grundlage gelegt, dass völlig klar ist, es ist nicht nur Papa, der da irgendwie sitzt und arbeitet, sondern es ist auch Mama. Und mein Mann, und das darf man auch nicht unterschätzen, mein Mann unterstützt das halt auch. Also ich kann einfach sagen, ich habe morgen einen Termin, ich bin morgen Nachmittag nicht da. Und dann sagt er, okay. Und das war's. Und ja, es ist trotzdem so, dass ich ihm manchmal dann sagen muss, wo bestimmte Sachen sind, weil ich halt diejenige bin, die das hier hauptsächlich organisiert und gleichzeitig auch diejenige bin, die die meisten Sachen verkramt. Das muss man auch immer noch dazu sagen. Aber der unterstützt mich einfach, indem er da ist. Also ich kann immer sagen, ich bin morgen nicht da. Okay, gut, dann mache ich das. Ich bin morgen früh nicht da. Alles klar. Und es geht. Und das ist etwas, das in vielen Beziehungen so nicht funktioniert. Ich will das jetzt gar nicht werten. Es liegt manchmal an der Mutter und manchmal am Vater und manchmal an beiden. Aber das ist auch etwas, das wir uns hier in dieser Familie erarbeitet haben, definitiv. Über sehr, sehr viele Gespräche, auch sehr viele Konflikte. Aber halt auch irgendwie über eine gute Möglichkeit, mit Konflikten dann umzugehen.
Wie gut, dass du das ehrlich sagst an der Stelle, weil ich glaube, das ist auch immer ein bisschen eine geschönte Realität. Es ist einfach nötig, darüber zu reden, sowohl in der Partnerschaft als auch mit Freunden und Verwandten, finde ich, um in den nächsten Jahren vielleicht da einen Schritt in Richtung Modernität zu erreichen, die Rollenbilder etwas aufzuweichen und zu sagen, ja, wir machen es halt anders. Und auch wenn es hart ist und es einfacher wäre, wenn wir es einfach machen, wie es früher funktioniert hat, lohnt es sich am Ende, weil du dich verwirklichen kannst und deine Söhne hoffentlich dann später mit ihren Frauen auch ein modernes Bild leben und nicht in alten Rollenmodellen verhaftet bleiben. Sonst haben wir noch die nächsten, naja, haben wir wahrscheinlich sowieso die nächsten 50 Jahre mit dem Wandel dahingehend zu tun. Aber lass uns mal konkret drüber reden. Welche Strukturen oder Routinen helfen dir denn heute im Alltag mit deinen zwei kleinen Kindern, selbstständig zu arbeiten, ohne dass du halt im Dauerstress landest? Gibt es da Sachen, die du implementiert hast für euch?
Also eine Sache, die ich finde immer hilft, ist, wenn man wirklich sich ein bisschen Zeit nimmt, um zum Beispiel eine Woche vorzuplanen. Ich merke das immer, wenn ich in Wochen bin, wo ich das nicht gemacht habe, weil es irgendwie nicht funktioniert hat, weil wir erst Sonntagabend nach Hause gekommen sind oder was. Und ich stehe montagmorgens auf und es ist einfach alles anstrengender. Also diesen Punkt, dass ein bisschen Vorausplanung mir das dann die Woche über erleichtert, das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das zu machen. Ansonsten, ich habe das eben schon einmal kurz gesagt, also ich trenne sehr stark, ich ziehe sehr klare Grenzen, wann ich in welcher Rolle aktiv bin. Weil das auch so, also sowohl auf beruflicher Erfahrung habe ich damit, als auch irgendwie so in meinem privaten Umfeld, sehe ich, dass ganz viele Mütter damit irgendwie kämpfen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen immer für alle Ansprechpartner sein und sind immer in jeder Rolle aktiv. Und ich versuche wirklich, das zu trennen. Also wenn ich arbeite, arbeite ich. Und wenn ich meine Kinder da habe und meine Kinder abhole, dann bin ich deren Mutter. Dann nehme ich auch mal einen Anruf an, wenn das nicht anders geht. Aber ich versuche, das zu vermeiden, dann zu sagen, ja, ich muss noch kurz diese eine E-Mail schreiben oder ja, ich lese noch kurz was und dann bin ich da, weil ich merke, dass mich das immer wieder dann in ganz große Stresssituationen bringt. Und im Endeffekt bringt es mir auch nichts, weil ich konzentriere mich für das eine nicht richtig und bin dann auch bei der anderen Sache nicht richtig dabei.
Okay, da würde mich interessieren, ich habe das schon öfter mal gehört hier im Podcast, dass auch andere das so leben. Wie ist das dann im Austausch mit Kunden? Bist du da auch trotzdem Mutter? Ich meine, damit sagst du, dass du Kinder hast und vielleicht manche Termine nicht wahrnehmen kannst oder sagst du einfach, den Termin kann ich nicht wahrnehmen, der passt nicht, weil du da gar nicht diese Entschuldigung, die Mutterkarte ziehen willst, sage ich jetzt mal.
Also ich ziehe super selten die Mutterkarte, ist ja, denn ich habe das Gefühl, es ist gerade eine gute Situation, das zu tun. Wenn ich einfach nicht, also ich habe zum Beispiel beim Kunden angegeben, meine Arbeitszeiten sind von 9 bis 15 Uhr täglich. Das heißt nicht, dass ich nicht um 16.30 Uhr einen Anruf annehme, aber an und für sich sind meine Arbeitszeiten 9 bis 15 Uhr. das sage ich auch zum Beispiel, wenn ich Termine vereinbare, dann gebe ich an, du kannst dir einen Termin zwischen 9 und 15 Uhr aussuchen. Wenn jetzt wirklich der Fall ist, dass der sagt, ich kann aber nur ab 16.30 Uhr, dann mache ich das auch mal. Das geht ja, weil ich kann ja mit meinem Mann das ein bisschen hin und her geben. Also habe ich ja eben schon mal gesagt. Also da sage ich ganz selten, dass ich Mutter bin, auch weil ich festgestellt habe, dass man dann leider teilweise weniger ernst genommen wird. Ich habe aber gleichzeitig auch so ein paar Termine, wo ich ganz bewusst das auch manchmal so mache, dass ich Kinder mitnehme. Also zu bestimmten Netzwerkgesprächen zum Beispiel. Wenn ich weiß, ich rede mit einer Netzwerkpartnerin oder mit einem Netzwerkpartner, dann lade ich manchmal Leute in unseren Garten ein nachmittags und sage, du kannst gern kommen. Die Kinder spielen im Garten und wir setzen uns hier hin, trinken Kaffee und besprechen, was wir zu besprechen haben. Das mache ich ganz oft, vor allem gerne im Sommer, weil es auch ein schönes Setting ist. Und da habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass die meisten ja auch Kinder in ihrem Umfeld haben und dass die auch nicht weiter stört. Ich bin dann eher die Gestresste, weil ich wieder in dieser Doppelrolle dann bin. Deshalb mache ich das wirklich nur in ausgewählten Fällen und auch nur ja, mit ausgewählten Personen. Wenn es wirklich darum geht, einen Workshop zu geben, ein Seminar zu machen oder ich mache auch manchmal Online-Coaching oder Online-Beratung, dann sind meine Kinder grundsätzlich nicht dabei. Und wenn ich wirklich wegen Kita-Ausfall ein Kind neben mir sitzen habe, dann sage ich das am Anfang kurz und gebe meistens meinen Gesprächspartnern eine Wahlmöglichkeit, den Termin entweder umzulegen oder ausfallen zu lassen oder ihn zu machen. Aber dann wissen sie halt von vornherein, dass auch ein Kind dabei ist.
Okay, du hast ein bisschen in der Vorbereitung hast du gesagt, bestimmte Sachen machen wir einfach nicht. Magst du mal so ein paar Beispiele geben, worauf du bewusst verzichtet oder ihr, um euren Alltag so ein bisschen leichter zu machen?
Ja, also ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Ich weiß auch jetzt offen gestanden, ich gebe es ganz ehrlich zu, nicht mehr, in welcher Situation ich das gesagt habe. Aber was mir ganz spontan, also was mir wirklich zuallererst eingefallen ist, ist Perfektionismus. Also ich habe es total gerne sehr ordentlich, was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass ich dann besser abschalten kann. Als wir noch in Berlin gewohnt haben, also es sah immer super aus, die ganze Wohnung war richtig durchgestylt, wir hatten auch eine ganz tolle neue Küche und die war natürlich abends auch immer sauber. Das ist jetzt nicht mehr so. Also davon habe ich mich irgendwie so verabschiedet, als das zweite Kind eins wurde und auch schon vorher, weil ich gesagt habe, ich schaffe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr leisten. Und dieser Gedanke oder dieser Druck, den ich mir selber gemacht habe, dass ich immer abends erst ins Bett gehen kann, wenn die Küche sauber ist, wenn alle Spielzeuge nicht nur weggeräumt, sondern auch wegsortiert sind, zum Beispiel. Einfach aus dem hohen Anspruch, den ich so habe, dass ich sage, ja, wenn die Kinder am nächsten Tag dann spielen, ist ja ein viel besseres Angebot für die, wenn die geordnet sind, dann können die viel besser damit spielen. Das stimmt. Die spielen besser damit, wenn ich das geordnet habe, aber ich kann das nicht jeden Tag machen. Und deshalb kann ich mittlerweile ganz gut über Spielsachen drübersteigen. Das konnte ich vorher nicht. Ich bin auch super im Überwäsche drübersteigen. Das kann ich auch richtig gut.
Oder den Wäscheständer elegant beiseite schieben, sodass er nicht im Bild hinten ist.
Er ist noch viel besser. Wir haben einen Wäschekeller, der ist im Keller.
Perfekt.
Und wenn das da liegt, einfach vergessen.
Da wäre bei uns vergessen. Nie wieder was gewaschen.
Ja, bei uns auch, das ist auch Teil des Problems. Also mittlerweile ist es halt eher so, dass ich dann sage, okay, ich lasse es bewusst auch mal eskalieren, weil ich einfach, wenn ich so merke, okay, eine Sache stresst mich total, dann lasse ich die einfach sein. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch oder so, weil wir haben das mit Wäsche gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Ich kann das System, was wir haben, nicht mehr beibehalten, weil mich das so gestresst hat, dass ich einfach überhaupt nicht mehr atmen konnte. Und ich habe es einfach gelassen. Es war natürlich abzusehen, wie es wird. Wir hatten Wäscheberge und zwar nicht nur über 2 Wochen, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Aber ich habe daraus dann wieder versucht zu ordnen und zu versuchen, dieses System so zu bauen, dass ich es bewältigen kann. Weil zum Beispiel, also Wäsche ist halt einfach meine Sache, das macht mein Mann nicht gerne. Mein Mann räumt halt in der Küche jetzt viel mehr aus. Also ich habe zum Beispiel mit der Küche fast gar nichts zu tun. Das macht
so lustig, dass du das sagst. Mann. Du bist schon die vierte, fünfte, die genau diese Aufteilung auch in der Beziehung hat.
Ja, also und deshalb, jetzt habe ich so ein Wäschesystem, wo ich sage, okay, das funktioniert, aber wenn das halt mal nicht funktioniert, dann ist es in Ordnung. Unser Wäschekorb ist immer voll. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich schwöre, ich mache ihn regelmäßig leer, aber er ist irgendwie immer so voll, dass oben so ein Berg drauf liegt.
Ja. Und sieht immer furchtbar aus und man denkt sich, wo kommt das schon wieder her?
Ja. Und das zum Beispiel, das lasse ich. Ich räume nicht mehr Wäscheberge weg, damit irgendwelche Gäste sie nicht sehen, sondern ich sage halt einfach, okay, wenn sich jetzt wirklich jemand daran stört, dass da Wäsche ist, dann darf der gerne Wäsche waschen gehen. Kein Problem.
Ja, klar, das muss man sich so ein bisschen aneignen, sonst wird man irgendwann wahnsinnig, vor allen Dingen, wenn man zu Hause arbeitet.
Ja.
Was würdest du denn sagen, gibt es so einen persönlichen Geheimtipp, um trotz kleiner Kinder auch konzentriert arbeiten zu können? Also ich finde es ja schon ambitioniert, dass du Calls mit kleinen Kindern im Background machst. Das ist ja auch schon eine Nummer. Aber gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, ja, also so mache ich das, immer laut Musik aufdrehen, dann kann ich einigermaßen durchkommen?
Also normalerweise sind meine Kinder nicht im Raum, wenn ich arbeite, weil ich die Konzentration dann einfach nicht so gut habe. Aber es gibt ja Situationen, Kita, Schließung oder also auch dieser klassische Fall, Kind ist zu krank für den Kindergarten, aber definitiv eigentlich nicht krank. Das haben wir hier öfter. Und dann habe ich es jetzt, also wir haben es so organisiert, dass wir an jedem Schreibtisch, also mein Mann hat unten auch einen Stuhl, wir haben halt einen Kinderstuhl mit am Schreibtisch stehen, so einen etwas höheren, damit die Kinder gut auf den Schreibtisch gucken können. Und dann dürfen sie zum Beispiel mit meinen Stiften malen. Ist jetzt kein richtiger Tipp, weil ich muss einfach auch dazu sagen, meine Kinder machen das so gut mit. Also die sind da so entspannt, wenn ich, also von einem der Fünfjährige, wenn ich dem sage, du, das ist jetzt wichtig, dann sitzt der hier wirklich extrem lange und malt seelenruhig und dann hört man den nur zwischendrin, wenn er fragt, ob ich ihm noch ein Drachenausmalbild ausdrucken kann oder so. Es funktioniert auch hervorragend. Ich habe so einen Flipchart, das steht eigentlich immer im Hintergrund, das ist jetzt gerade in einem anderen Raum, Kinder auf dem Flipchart malen zu lassen. Das ist so eine Faszination für die, weil die das sonst nicht dürfen. Das beschäftigt die wirklich sehr, sehr lange und auch relativ still, sodass ich zumindest noch eine Sache zu Ende machen kann oder sagen kann, okay, ich muss jetzt noch mal kurz was lesen. Hier, Stifte. Aber da kommt es wirklich auf die Kinder an. Es gibt Kinder, mit denen geht das. Es gibt Kinder, mit denen geht das nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir so einen Tag haben, wo ich den ganzen Tag Kundentermine habe, dann gibt es auch Medienzeit. Also auch da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich totaler Freund von. Wir haben hier normalerweise eine relativ geregelte Medienzeit, also nicht so viel, wochentags auch manchmal gar nicht. Aber in solchen Situationen wirkt es halt einfach Wunder. Und ja, ich finde, wenn man das so ein bisschen begleitet, dann kann das Kind das auch ganz gut wegstecken.
Ja, also das Thema Medienzeit, das muss man auch manchmal so, durch Social Media und alles, wird das auch mittlerweile, ist da so ein enormer Druck auf Eltern und ich finde, das wird auch von den Kinderärzten teilweise echt krass gepusht. So, also wir haben damals so einen Sticker ins Heft geklickt, Bildschirm frei bis 3. Ja, super, schöne Idee, aber manchmal hat das Leben eben auch noch was anderes vor. Mhm. Also was da für ein Druck aufgebaut wird und wie das so verteufelt wird. Und ich finde es total wichtig, auch zu sagen, wie du, man muss halt einfach schauen, inwiefern verträgt das Kind die Medienzeit, wie viel muss man begleiten, was genau schauen wir und so weiter. Aber dann immer da generell zu sagen, oh Gott, also ihr habt einen Fernseher, wie kann das sein? Also heute muss man sich ja schon fast dafür entschuldigen, dass man einen Fernseher hat. Also, sorry.
Ja, also ich halte tatsächlich in 2 Wochen einen Vortrag über Medienkompetenz bei kleinen Kindern. Genau zu diesem Thema, weil es mir so am Herzen liegt. Weil ich finde es so schlimm, dass wenn ich jetzt in einer Gruppe sitze, dann wird immer nur unter Entschuldigung halt gesagt, dass das Kind auch fernsieht. Und es wird so, ja, oder ich, keine Ahnung, ich habe letztens meinen Sohn abgeholt und dann hatte die andere Mutter gesagt, boah, es tut mir leid, ich habe die jetzt vor den Fernseher gesetzt, weil die waren so wild und ich wusste nicht mehr. Und dann dachte ich so, ja, ist doch super. Die sitzen jetzt da zu zweit, gucken irgendeine Serie, die sie gerne gucken. Ist doch auch schön. Also,
aber wie schlimm ist das, dass man sich schon so selber geißeln muss, dass man jetzt mal die Fernbedienung benutzt hat? Also das ist doch der Druck, der einfach aufgebaut wird auf vor allem, wahrscheinlich die Muttis sind dann immer noch am ehesten dabei, sich dafür dann noch zu richten, aber also es ist doch Stress, nochmal zusätzlicher Stress, wenn man sich dann noch dem aussetzt und sagt, oh Gott, was habe ich jetzt wieder gemacht? Jetzt darf der schon wieder eine halbe Stunde fernsehen.
Ja, vor allem mein Standpunkt ist da auch ganz klar, wenn du das schon so anfängst, dass schon, keine Ahnung, 2-Jährige erfahren, wenn ich was richtig gut gemacht habe, dann werde ich belohnt mit Medienzeit oder noch schlimmer, wenn ich mich so richtig scheiße verhalte, dann werde ich belohnt damit, dass ich danach einen Bildschirm vor die Nase kriege. Also wenn ich nur laut genug quengele, dann kommt automatisch der Netflix-Sound. Dann schaffe ich es ja von früh an, Medien, also vor allem irgendwie Tablet und Smartphone und Fernseher in so eine Position zu rücken von so einer absoluten Belohnung. Und das ist doch eigentlich genau das, was nicht passieren soll. Weil dann ist es ja kein Wunder, dass das Kind, wenn es 8 oder 9 ist, dann sagt, ja, ich will jetzt aber nur noch Fortnite spielen oder was auch immer die mit 8 oder 9 machen und nicht machen sollten. Und es kann sich ja keine Kompetenz aufbauen. Also wie kann ich mit meinem Kind denn darüber sprechen, keine Ahnung, was KI ist oder was Fakes sind oder worauf man im Internet achten muss oder dass man nicht alles glauben darf, was da ist, wenn ich das immer nur so verteufle oder halt als Belohnung einsetze. Ja, und mich auch selber so davon unter Druck setzen lasse. Also wir sind ja alle in dieser Maschinerie Instagram irgendwie drin. Und es ist schon komisch, meinem Kind zu erklären, ja, lass dich nicht beeinflussen von den Rollenbildern auf Instagram. Und gleichzeitig sage ich, boah, bei der sieht es aber viel besser aus als bei mir zu Hause.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir wollen noch ein bisschen profitieren von deiner Struktur und deinem starken Gespür dafür, wie man eben Struktur und Ordnung in ein System bringt. Was würdest du denn sagen, gibt es irgendein Tool oder eine Methode, die du jeder selbstständigen Mutter oder jedem Vater empfehlen würdest?
Also nicht nur jeder selbstständigen Mutter oder Vater, sondern eigentlich allen Selbstständigen. Wir arbeiten agil, also es sind ja Prinzipien aus der Softwareentwicklung eigentlich ursprünglich mal gewesen. Und der Kern von agiler Arbeit ist die Iteration, also dass sich immer alles in so einer Schleife wiederholt. Und das ist ein unfassbar gewinnbringendes Konzept, weil es mich wegbringt von so einem, ich muss das jetzt planen, bis es absolut perfekt ist und dann mache ich das aber. Und das ist ja etwas, was viele Selbstständige auch erfahren, dieses, ja, ich ruf an, wenn ich das perfektioniert habe. Ich mache noch die Präsentation perfekt und danach fange ich dann an, das zu verkaufen. Also diesen Gedanken, dass man erst eine Sache komplett abschließen muss und dann macht man die nächste. Und agile Arbeit bringt dich davon weg, weil du sagst einfach, du machst ein Planungsmeeting, das dauert, keine Ahnung, setzt eine Stunde an und du planst deine nächste Iteration, also vielleicht die nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen oder die nächsten 4. Und dann legst du da fest, was du machst und das machst du dann einfach. Und das Coole daran ist, wenn das nicht so gut funktioniert hat, weil es funktioniert nie alles. Also kann mir keiner erzählen, dass immer alles funktioniert, das glaube ich nicht. Agile Arbeit hat am Ende dann immer einen Punkt, wo man zurückguckt und aus dem, was nicht funktioniert hat, lernt. Und das ist etwas, das ich allen ans Herz legen würde, das so zu betrachten. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann guckst du hinterher einfach drauf zurück in einer ruhigen Minute und beobachtest dich nochmal dabei, wie du den Fehler gemacht hast und fragst dich, okay, was hätte mir denn geholfen, in der Situation den Fehler nicht zu machen? Oder was brauche ich beim nächsten Mal, damit der Fehler nicht so schlimm ist oder damit ich da besser rauskomme oder was auch immer. Und das ist so ein ganz anderes Denken, als immer zu denken, ich darf keine Fehler machen, weil ich muss perfekt sein, damit halt alles funktioniert. Wir machen alle Fehler und das Beste, was man machen kann, ist aus den Fehlern halt irgendwas lernen am Ende.
Ja, ein Stück weit wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz, der viel aus der Schule kommt, ne, wo ja viel endlos vorbereitet wird, bis so ein Vortrag endlich mal gehalten wird, so nach dem Motto. Also das dann wieder rauszukriegen, ist natürlich eine Herausforderung, aber da ist natürlich dieser Hinweis auf agiles Arbeiten sehr wertvoll, einfach sich auch ganz mutig dafür zu entscheiden, im Prozess das Ganze weiterzuentwickeln. Wenn du so Situationen hast, wo du auch manchmal merkst, das wird jetzt irgendwie echt zu viel, also insgesamt so in deiner Rolle als Unternehmerin und als Mutter und mit allem drumherum. Was hilft dir so, um aus diesen Momenten dann wieder rauszukommen?
Also es gibt schon Momente, in denen, also regelmäßig habe ich solche Momente, wo das so ist. Was mir wirklich hilft, ist, dass ich dann immer denke, okay, was kann ich jetzt momentan noch machen? Also ich habe irgendwie aufgehört, zu versuchen, dann alles zu machen. Sondern wenn ich merke, es ist alles zu viel und ich habe gerade so gar keine Lust, dann kann ich irgendwie da gut auf mich hören. Das konnte ich früher überhaupt nicht. Und nehme das ein bisschen als Signal meines Körpers an mich, dass ich jetzt gerade mal kurz innehalten muss und mal auf die ganze Situation gucken. Und dann nehme ich mir Zeit, gucke auf die ganze Situation und suche mir eine Sache raus, die ich mache. Also ich ziehe mich dann raus und dann kann ich irgendwie tolerieren, dass vielleicht auch bestimmte Sachen nicht passieren. Das vielleicht auch noch zu den Sachen, die wir manchmal hier nicht machen. Also dann passiert halt irgendwas nicht. Ne? Wenn ich weiß, ich muss einkaufen nachmittags, aber ich muss auch noch 1000 andere Sachen machen und ich habe auch noch einen wichtigen Kundentermin und dies und jenes und das, dann gehe ich vielleicht nicht einkaufen, obwohl ich weiß, dass ich das eigentlich müsste Und ich weiß ja auch, dass ich manchmal damit in der Zukunft vielleicht irgendwie Stress verursachen werde. Aber in der Situation ist dann halt so ein bisschen die Frage, brauche ich den Stress jetzt als Gegenwartsfrauke oder kann Zukunftsfrauke mir einen Teil von dem Stress abnehmen, den ich gerade habe?
Spannender Ansatz.
Ja, meistens funktioniert das. Manchmal denkt sich auch Zukunftsfrauke, Vergangenheitsfrauke, das war nicht gut. Mhm. Aber okay, das passiert halt auch.
Dann passt man das Ganze beim nächsten Mal an und genau. Lernt raus quasi. Ja?
So in etwa, genau. So die Theorie.
Ja. Genau, genau. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ne? Man denkt so morgens, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock, noch einkaufen zu gehen. Und nachmittags bereut man es, weil man da mit allen einkaufen gehen muss.
Richtig.
Genau. Ja, was würdest du denn so sagen, bevor ich dir jetzt unsere 10 Entweder-Oder-Fragen stelle, würde ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, welche Botschaft würdest du den anderen Müttern vor allem, aber auch Vätern, die sich selbstständig machen wollen, mitgeben? Oder vielleicht die gerne selbstständig werden wollen oder gerade genau dabei sind.
Also ich glaube, ich würde ihnen Mut mitgeben wollen. Weil diesen Schritt zu wagen, selbstständig zu sein, da gehört echt viel Mut zu. Und nicht nur beim selbstständig werden, sondern auch in jeder Situation, die man dann erlebt, weil man ja immer wieder über seinen eigenen Schatten springen muss. Und ich erlebe das selber als so gewinnbringend, weil es auch so viele Vorteile hat und so cool ist und so viel Spaß macht. Und ich springe regelmäßig über meinen Schatten und ich wünsche allen den Mut, das zu versuchen und das zu tun.
Ja, die Weiterentwicklung ist halt krass exponentiell.
Ja.
Man hat wirklich viele Möglichkeiten, immer wieder Herausforderungen mitzunehmen sozusagen. Okay, jetzt habe ich noch 10 angekündigte Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Da kannst du so ein bisschen locker aus der Hüfte einfach antworten. Gibt es kein richtig oder falsch? Starten wir mal. Frühaufsteherin oder Nachteule? Wann bist du wirklich produktiv?
Früh, ganz klar früh. Also so ab 8 abends kannst du mich vergessen.
Okay, gut. To-Do-Liste auf Papier oder digitale Tools? Womit strukturierst du deinen Alltag?
Digital, definitiv.
Lieber ein perfekt geplanter Tag oder ein spontanes Chaos mit Happy End?
Schwierig. Nee, lieber das Chaos.
Kaffee oder Meditation? Was bringt dich morgens besser in den Flow?
Kaffee.
Das passt jetzt zum Interview. Kinder betreuen während eines Zoom-Calls. Kamera an oder lieber aus?
Kamera an.
Multitasking-Queen oder Fokus-Fanatikerin? Wie arbeitest du lieber?
Also ich fürchte, ich mache Multitasking, aber eigentlich arbeite ich am Fokus-Fanatiker sein.
Mhm. Und okay, da weiß ich jetzt, was kommt. Haushalt? Gut genug ist auch okay oder Struktur muss sein?
Absolut, gut genug ist auch okay.
Netzwerken, echte Gespräche mit Croissant oder lieber schnell einen LinkedIn-Post?
Lieber mit Croissant, ausführlich.
Mhm. Strategische Wochenplanung oder einfach jeden Tag neu improvisieren?
Definitiv strategische Wochenplanung.
Mhm, mhm. Und als letzte Frage, abends Feierabend mit Netflix oder noch schnell eine Business-Idee ins Notizbuch kritzeln?
Da sind wir wieder bei Multitasking, beides gleichzeitig, bis mein Mann sagt, was machst denn du schon wieder am Handy? Leg das jetzt weg.
Ja, stimmt, ja. Da, manchmal kommen da einfach die besten Ideen. Ne? Manche haben es beim Duschen, andere haben es beim Netflix gucken. Ja, super. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr auch für die vielen hilfreichen Tipps hier, die man eigentlich ganz konkret direkt umsetzen kann. Ich nehme wirklich mit, dieses agile Arbeiten auch noch mal mehr sich einfach zuzutrauen. Das finde ich super hilfreich. Und ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg mit den Strukturpiloten, dass dein Mann da auch bald voll einsteigen kann und ihr da zusammen durchstartet, starten beim Thema Piloten und so weiter. Passt perfekt.
Genau.
Also ich danke dir sehr für das Interview und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gern.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.